erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ja, es ist schon eine etwas bizarre Situation vor dem Verwaltungsgericht in Leipzig. Bushido gegen die Bundesrepublik Deutschland. Umringt ausgerechnet von Personenschützern der Polizei, während er vor Gericht dafür kämpft, Polizisten in seinen Liedzeilen Drecksbullen nennen zu dürfen. Es geht nämlich um die Frage, ob sein Album auf den Index gesetzt werden durfte. Denn wie gefährlich ist es, wenn die Grenzen von brutaler, roher, frauenverachtender Sprache und der Realität verwischen? Spätestens seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke fragen sich das viele. Am Abend fiel das Urteil. Sven Knobloch.
Ja, es gibt tausend Gründe, warum ich dich töten muss. Doch der plausibelste von allen ist, wie blöd du guckst.
Ist das Kunst oder muss das weg? Weg von Kindern und Jugendlichen. Die Sprache von Bushido polarisiert. Wie bei seinem Album Sonny Black aus dem Jahr 2014, das er damals so ankündigte.
Das Album wird extrem pöbellastig werden. Ich habe auch meiner Frau gesagt, die soll sich das Album bitte nicht anhören.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bestätigte heute, das Album darf nicht an Kinder und Jugendliche verkauft werden. Die Songs würden Gewalt und Kriminalität verherrlichen, Frauen und Homosexuelle herabwürdigen. Jugendschutz schlägt hier aus Sicht des Gerichts die Kunstfreiheit.
Das ist natürlich mit der Sprache, die wir in der Musik, die wir machen, benutzen, sehr schwierig ist, gerade in einer komplett anderen kulturellen Abteilungen da halt irgendwie auf Verständnis zu stoßen.
Für Experten bringt das Indizieren von Alben allerdings wenig. Im Gegenteil, es verschafft eher mehr Aufmerksamkeit für die Künstler.
Heute im Zeitalter von Internet ist es ja noch einfacher. Da muss ich nur ein paar Begriffe eingeben bei Google und schon finde ich wieder diese Stücke. Also man kann die nicht wegsperren, man kann die nicht verschließen. Und von daher finde ich es ganz wichtig, dass das in der Pädagogik thematisiert wird.
Kinder müssten von klein auf lernen, mit Medien kritisch umzugehen und zu durchschauen, warum Rapper wie Bushido diese Sprache benutzen und warum sie für Menschen verletzend sein kann.
Dennoch müssen wir uns die Frage stellen, was macht diese brutale Sprache? Führt sie zu Hass oder gar zu Gewalt oder Mord? Nach dem antisemitischen Anschlag in Halle und dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke will die Bundesregierung nun handeln, hat dem Rechtsextremismus den Kampf angesagt. Dazu hat das Kabinett heute ein Maßnahmenpaket verabschiedet. Es sieht unter anderem ein härteres Vorgehen gegen Hass und Hetze im Netz vor und ein schärferes Waffenrecht. Denn die Bedrohungslage durch Rechtsextremismus und Antisemitismus ist in Deutschland hoch. Christian Feld.
Razzia bei einem mutmaßlichen Reichsbürger in Rheinland-Pfalz. In Zukunft soll gelten, bei jedem Antrag auf einen Waffenschein ist die Anfrage beim Verfassungsschutz Pflicht. Der Innenminister fordert keine Waffen in den Händen von Extremisten.
Das gilt für rechtsextremistische Vereinigungen, deren Tätigkeit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet ist. Selbst dann, so sind wir überzeugt, wenn diese Vereinigungen nicht oder noch nicht verboten sind.
Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, will die Regierung handeln. Auch gegen Hass im Internet will sie schärfer vorgehen, vor allem bei Volksverhetzung und Morddrohungen. Schon jetzt müssen soziale Netzwerke strafbare Inhalte unmittelbar löschen. Demnächst sollen sie diese aber auch dem Bundeskriminalamt melden. Die Justizministerin will außerdem Veränderungen im Strafgesetzbuch und Beleidigungen im Netz härter bestrafen.
Weil es eine andere Qualität hat, ob sie jetzt in der Kneipe beleidigt werden, wo sie selbst und vielleicht noch einige Teilnehmer drumherum das mitbekommen, oder ob es eben im Netz geschieht, wo jeder, World Wide Web, wo jeder eben diese Beleidigungen mitbekommt.
Auf Gerichte und Staatsanwaltschaften könnten Zehntausende zusätzliche Fälle zukommen, so eine grobe Schätzung des Richterbundes.
Wenn die Meldepflicht kommt, brauchen wir unbedingt zeitgleich mehr Personal. Ansonsten stehen die Dinge nur auf dem Papier. Wir wollen sie als Justiz aber auch verfolgen. Wir wollen die Straftäter verurteilen.
Zum Plan der Regierung gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität gehört auch, dass Kommunalpolitiker besser geschützt werden.
Ja, das sind Bilder, die man nicht jeden Tag vor Hamburgs Universität sieht. Mehrere Dutzend Polizisten, ausgerüstet mit Helmen, Schlagstöcken und Schienbeinschutz, die einen Hörsaal bewachen, Dazwischen verwirrte und verängstigte Studenten. Der Grund, der Auftritt des AfD-Gründers und Ökonomen Bernd Lucke vor seinen Studenten. Zweimal hat er schon probiert, an der Hamburger Uni eine Vorlesung zum Thema Makroökonomie zu halten. Zweimal wurde er massiv gestört, wurde als Nazi-Schwein beschimpft und musste unter Polizeischutz den Hörsaal verlassen. Heute nun der dritte Versuch seiner Rückkehr in den Lehrbetrieb. Jon Mendrala.
Eine Vorlesung in Makroökonomik sorgt im Normalfall nicht für ein Polizeiaufgebot. Doch heute Mittag rückt fast eine Hundertschaft an. Dazu Einlasskontrollen vor dem Hörsaal. In diesem Wintersemester ist Bernd Lucke als Professor für Volkswirtschaftslehre an die Uni Hamburg zurückgekehrt. Mit deutlichen Nebenwirkungen für die Studenten.
Mit Sicherheitsleuten, die dann den Saal bewachen, ist komisch. Es ist man nicht gewöhnt und ist auch blöd und sollte nicht so sein.
Ich glaube, ist gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen studentische Proteste hier stattfinden. Natürlich muss dann irgendwann im Laufe der Zeit auch der normale Lehrbetrieb wiederhergestellt werden.
Szenen wie in den vergangenen beiden Wochen sollten sich heute nicht wiederholen. In der ersten Vorlesung des Wintersemesters wurden lauthals Parolen skandiert. Es kam zu Tumulten. Vergangenen Mittwoch stürmten dann Aktivisten die Vorlesung. Lucke verließ den Hörsaal durch den Seiteneingang. Heute nur vereinzelte Transparente vor dem Gebäude. Nach der ersten störungsfreien Vorlesung verlassen die Studenten dann gegen 14 Uhr das abgeriegelte Gelände.
Eine relativ normale Vorlesung, die relativ gut durchlief. Gab eine kritische Zwischenfrage, die dann halt auch behandelt wurde. Aber ansonsten bis auf die Einlasskontrollen halt keine wirklich besonderen Vorkommnisse.
Danach packt auch die Polizei wieder ein. Hamburgs Behörden fühlen sich bestätigt.
Damit ist das Konzept des Senates für heute auch aufgegangen. In Zukunft ist es so, dass es ein digitales weiteres Angebot geben wird und auch eine weitere Präsenzveranstaltung zum Thema Makroökonomik 2.
Eine Online-Vorlesung hat Bernd Lucke jedoch bereits abgelehnt. Er will weiter im Hörsaal unterrichten. Für die Uni Hamburg ist klar, wenn, dann nur unter Polizeischutz. 11 weitere Termine des umstrittenen Uni-Professors stehen in diesem Semester noch an.
Hören Sie das? Es summt und brummt. Insekten wie diese Biene bilden das Fundament unseres Ökosystems. Sie bestäuben Pflanzen und dienen anderen Tieren als wertvolle Nahrung. Insekten sind mit die Grundlage für das Gleichgewicht unserer Natur. Doch es werden immer weniger. Bislang fehlten umfassende Studien. Jetzt zeigt eine neue Untersuchung die dramatischen Zustände in Deutschland. Neueste Zahlen belegen, dass auf Wiesen und in Wäldern inzwischen deutlich weniger Insekten unterwegs sind als noch vor einem Jahrzehnt. Frau Ferlemann.
In unserer herbstlichen Natur ist alles Leben fein aufeinander abgestimmt. Heimische Insekten und Spinnentiere leben darin feingliedrig und sensibel. Doch sie sind viel stärker bedroht als bisher vermutet. Heute tummeln sich nämlich rund ein Drittel weniger Insekten und Spinnenarten als noch vor 10 Jahren. Und das gilt für Wiesen und Wälder. Unter Leitung der TU München hat das eine große internationale Forschergruppe herausgefunden. Dafür haben die Wissenschaftler einen riesigen Datensatz zusammengetragen. Mehr als 1 Million Insekten und Spinnen gesammelt, standardisiert und kontinuierlich über 10 Jahre. Auf 300 Wiesen und Waldflächen in Brandenburg, Thüringen und Baden-Württemberg. Das schockierende Ergebnis: Anzahl, Arten und Gesamtgewicht aller Insekten und Spinnen sind auf Wiesen und in Wäldern dramatisch zurückgegangen.
Für die Grünanflächen konnten wir zeigen, dass die Rückgänge auf den Flächen am stärksten waren, die in einer Landschaft lagen, die zum hohen Anteil ackerbaulich genutzt waren. Wir können nicht sagen, ob es an Insektizideinsatz liegt oder an Lebensraumverlust in der Landschaft.
Alle bisherigen Schutzmaßnahmen wie Blühflächen auf Ackern und selbst Naturschutzgebiete reichen offensichtlich nicht aus. Deshalb will Sebastian Seibold jetzt weiter an den Ursachen forschen, vor allem auch im Wald, der sowohl unbewirtschaftet als auch intensiv genutzt überraschend stark betroffen ist und wo die Forscher sogar 40% weniger Insektenbiomasse fanden. Gemeinsam massiv umdenken, wie unser Land genutzt wird, das fordert der Forscher, damit es auch künftig so blüht und summt in unserer Natur.
Die Konjunktur schwächelt. Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland ist so pessimistisch wie schon lange nicht mehr. Auch Finanzminister Scholz sprach noch Anfang des Jahres davon, dass die fetten Jahre vorbei seien. Der Bundeshaushalt sei auf Kante genäht. Jetzt die große Überraschung. Tatsächlich hat der Minister für dieses Jahr mehr Geld übrig als ursprünglich kalkuliert. Denn die Folgen der schwächelnden Konjunktur sind zunächst weniger hart als gedacht. Laut Steuerschätzung kann der Staat in diesem Jahr mit 2,6 Milliarden Euro mehr rechnen als erwartet. Was also machen mit dem Geldsegen? Investieren oder wegpacken? Da gehen die Meinungen doch weit auseinander. Moritz Rötle.
Handelskonflikte bringen Unsicherheiten auf dem Weltmarkt. Einer der Gründe für die schwächere Konjunktur in Deutschland. Die Steuerschätzer haben deshalb mit weniger Wirtschaftswachstum gerechnet. Trotzdem bleiben die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen relativ konstant. Das liegt laut Finanzminister Scholz auch an der Politik der Bundesregierung.
Wir kümmern uns um eine günstige Entwicklung der Wirtschaft. Wir helfen bei Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen. Und wir sind auf einem expansiven Kurs. Die staatlichen Investitionen sind auf Rekordniveau. Und wir haben dazu beigetragen, dass die verfügbaren Einkommen gestärkt werden.
Der Finanzminister habe deshalb auch kein Einnahmeproblem, so die FDP. Es gebe sogar Spielraum für Steuersenkungen.
Wir halten es deshalb für gerecht und nötig, auch um einen Wirtschaftsabsturz zu vermeiden, dass wir jetzt in die Entlastung einsteigen. Beispielsweise der Solidaritätszuschlag sollte für alle und schnellstmöglich und vollständig entfallen.
Alternativvorschlag der Linken, die Binnennachfrage ankurbeln durch deutlich mehr Investitionen. Dafür dürfe der Staat gerne Schulden machen.
Wir müssen im Inland investieren und wir müssen aufhören, der schwarzen Null hinterherzulaufen. Die schwarze Null führt uns direkt in die nächste Wirtschaftskrise.
Aus der Unionsfraktion kommt der Vorschlag, die Mehreinnahmen in diesem Jahr zum Beispiel in die digitale Ausstattung der Schulen zu stecken.
Was sehen Sie hier? Es ist ein katakombenartiges Tunnelsystem in 50 Metern Tiefe. Es ist ein Friedhof, eine unterirdische Anlage mit etwa 23.000 Ruhestätten. Die liegen unter einem Friedhof im Nordwesten Jerusalems. Denn der Stadt fehlt es an Platz für Gräber. Der Grund? Anders als im Christentum werden in der jüdischen Tradition Gräber nicht eingeebnet, dürfen nicht aufgelöst werden. Der unterirdische Friedhof lässt auch alte jüdische Bestattungspraktiken wieder aufleben, denn sowohl die jüdischen als auch die muslimischen Bestattungsbräuche erfordern das Beisetzen der Toten im Boden und verbieten die Einäscherung. Heute wurde der erste Abschnitt des Riesenfriedhofs eingeweiht. Susanne Glas.
Im Westen Jerusalems liegt der Har HaMenuchot, der Berg der Ruhenden. Mit 170.000 Gräbern der größte Friedhof der Stadt. Und doch längst zu klein für die Menschen, die in den kommenden Jahrzehnten begraben werden müssen. Denn in Israel wächst die Bevölkerung sehr schnell. Im Judentum sind Gräber für die Ewigkeit. Und das ist die Lösung. In 50 Meter Tiefe wurde heute der erste Abschnitt eines gigantischen Friedhofs offiziell eröffnet. 23.000 Gräber sollen hier entstehen. Die Rabbiner haben dem 45-Millionen-Euro-Projekt ihren Segen gegeben. Angehörige können sich via Handy-App über die insgesamt 1,7 Kilometer langen unterirdischen Straßen zu ihren Verstorbenen führen lassen. Den Platz über der Erde brauchen wir für die Lebenden, nicht für die Toten. Wenn wir sie weiterhin auf den normalen Friedhöfen begraben, haben wir in 500 Jahren keinen Platz zum Leben mehr. Für die angemessene Stimmung sollen 10 große Sonnen aus Glas und Stahl sorgen. Lichtsphären, mit denen der deutsche Künstler Gabriel Erleuchtung in die Dunkelheit bringen möchte.
Die Kugel schwebt jetzt nach oben. Ist ja etwas ganz Atmosphärisches, was ganz Behutsames. Es schreit nicht. Es sagt auch nicht, das hier bin ich als Kunst, sondern es erfüllt diese Katakomben mit einer gewissen Atmosphäre.
In den nächsten Wochen sollen die ersten Gräber verkauft werden. Insgesamt werden die Bauarbeiten noch 4 Jahre dauern.
DFB-Pokal, 2. Runde, wieder mit viel Dramatik und vielen sehenswerten Toren. Wieder waren es 8 Spiele, 3-mal ging es ins Elfmeterschießen. Im Pokalschlager Dortmund gegen den ersten der Bundesliga-Tabelle Gladbach sah es lange so aus, als sei Gladbach auf Erfolgskurs. Denn Dortmund tat sich schwer, Gladbach war spielbestimmend, dann aber der große Auftritt des Nationalspieljahrs Julian Brandt. Erst schoss er einen doppelt abgefälschten Ball ins Tor. Nur 3 Minuten später gelang ihm dann der Kopfballtreffer zum glücklichen Endstand von 2:1. Harald Grundmann.
Er sorgte für schwarz-gelbe Glücksgefühle nach dem Schlusspfiff. Matchwinner und Doppeltorschütze Julian Brandt.
Ich glaube, in diesem Stadion sind schon viele Sachen passiert. Und dass man hier ein Spiel auch noch drehen kann, das ist, glaube ich, jedem im Stadion hier auch bewusst.
Der BVB ohne die angeschlagenen Reus und Hummels mit der ersten Top-Gelegenheit. Der Ex-Gladbacher Hazard mit einem Klasse-Schuss an die Latte. Aber auch die Gäste hatten Torchancen. Die beste von Thuram vereitelt Hitz im Tor der Dortmunder. Die Mannschaft vom BVB-Trainer Favre geriet nach dem Wechsel immer mehr unter Druck und in der 71. Minute in Rückstand. Thuram gedankenschneller als Zagadou. Die Gladbacher Führung zu diesem Zeitpunkt verdient. Doch danach zeigte der BVB die so oft vermisste Moral. Nur 6 Minuten nach dem 0:1, der erste Auftritt von Julian Brandt. Sein Schuss unhaltbar abgefälscht. 1:1. Der BVB setzte nach und war erfolgreich. 80. Minute, Hazard mit der gefühlvollen Hereingabe und Brandt mit seinem zweiten Treffer zum 2:1 Endstand. Mönchengladbachs Trainer Marco Rose frustriert. Er sah noch rot wegen Meckerns. Pure Freude dagegen bei der Dortmunder Borussia, die nach unruhigen Wochen erst einmal durchatmen kann.
Die Leipziger haben das geschafft, was in dieser Saison noch niemandem gelungen ist. Die Unbesiegbaren besiegt. Denn Gegner Wolfsburg hatte zuvor in dieser Spielzeit noch keine einzige Partie verloren.
Wir wussten, dass es hier nicht einfach wird. Wir wussten, dass Wolfsburg ungeschlagen ist noch in der Saison. Wir haben sie daheim erlebt, wie sie gegen uns gespielt haben. Deswegen, wir wussten, dass es schwer ist.
Wolfsburgs Bruma leitet Leipzigs überraschenden Auswärtskantersieg ein, doppelt und unfreiwillig. Erst das kuriose Ping-Pong-Eigentor in Hälfte 1. Im zweiten Durchgang fälscht der Innenverteidiger Sabitzers Schuss unhaltbar ab ins eigene Tor, 55. Minute. Nur 3 Minuten später steht Schiedsrichter Felix Zweier im Mittelpunkt. Er übersieht dieses klare Handspiel von Paulsen, durch das Leipzig den Ball gewinnt und 10 Sekunden später ins Tor schiebt. Forsberg 3:0, eine Fehlentscheidung. Wolfsburg bricht danach auseinander, Leimer 4:0 für die Gäste. Die nur 5 Gegentore kassiert haben, in 9 Bundesligaspielen werden vorgeführt von nun entfesselten Leipzigern. Werner mit dem 5 und dem 6:0 für RB. In der 89. Minute trifft Weghorst zum 1:6 gleichzeitig der Endstand. Ihr mit Abstand bestes Auswärtsspiel in dieser Saison bringt die Leipziger sicher in Runde 3 des DFB-Pokals.
Der große Matchwinner der Frankfurter Eintracht. Bas Dost im Sommer verpflichtet von Sporting Lissabon, sofort ein Führungsspieler, der auch liefert. In der Liga hat Dost 3-mal getroffen in 5 Partien. Auch im DFB-Pokal zeigt sich der 30-Jährige enorm treffsicher. Das 1:0, die frühe Führung, 4. Minute im Spiel beim Zweitligisten FC St. Pauli. Auch das 2:0 erzielt der niederländische Stürmer. Perfekt in Szene gesetzt von Kor, traumhaft abgeschlossen von Dost. Viertelstunde vorbei, alles sieht aus nach einer klaren Angelegenheit. Doch kurz vor der Pause bekommt Frankfurts Hinteregger den Ball an die Hand. Strafstoß für St. Pauli, den Sobotta zum Anschlusstreffer versenkt. Im zweiten Durchgang zieht sich Frankfurt sehr weit zurück, St. Pauli dominant, ohne jedoch klare zwingende Torchancen herauszuspielen. So bleibt es am Ende beim 2:1 Sieg der Eintracht dank Dosts Doppelpack.
Und hier die restlichen Ergebnisse dieses Pokalabends. Hertha BSC besiegt Dynamo Dresden in einem Elfmeterkrimi mit 5:4. Ferl kommt gegen Kiel mit 8:7 im Elfmeterschießen weiter. Drittligist Kaiserslautern wirft den Zweitligisten Nürnberg im Elfmeterschießen mit 6:5 aus dem Pokal. Außerdem besiegt Bremen den Zweitligisten FC Heidenheim mit 4:1 und Düsseldorf den Zweitligaverein Erzgebirge Aue mit 2:1. Ja, solch ein wunderbares Bild erwartet Sie vielleicht morgen früh, wenn Sie unterwegs sind. Strahlende Sonne in weiten Teilen Deutschlands, nur im Süden ein paar Wolken. Das Ganze allerdings bei frischen Temperaturen. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht ist es oft klar. Vor allem in der Nordosthälfte breitet sich aber Nebel oder Hochnebel aus. Im Süden fällt noch örtlich Regen. Am Tag kaum noch. Ganz im Süden bleibt es meist wolkenverhangen, sonst ist es abseits und nach Auflösung der Nebelfelder oft sonnig. Dabei werden Höchstwerte zwischen 5 und 12 Grad erreicht. Morgen Nacht kühlt es ab auf 7 bis minus 5 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Hier im Anschluss folgen jetzt die nächsten 3 Teile der 6-teiligen Serie Die Stadt und die Macht. Und die nächsten Nachrichten, die hat dann Jens Rieber für Sie. Gegen 3:15 Uhr kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.